Ja, wir haben ja gerade gesungen, lasst uns nicht vergessen, wie gut er zu uns ist. Und auch in dem letzten Buch von der Bibel, in der Offenbarung, können wir das sagen, wie gut er zu uns ist. Und da kommen viele Dinge auch raus, ja, wie lieb uns unser Herr hat. Und ich möchte jetzt mit euch in dem ersten Kapitel der Offenbarung lesen und ja, soweit es die Zeit zulässt, dann auch die 7 Sendschreiben oder auch nur 2 oder 3 mal sehen, wie viel wir packen. Aber alles halbwegs in einem hoffentlich ja, verständlichen ja, Deutsch. Ich möchte euch jetzt erstmal das erste Kapitel vorlesen und dann einige Worte dazu sagen. Die Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seine Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der da war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene, der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns lieb hat und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum, dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel in Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft: Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Jetzt erstmal so eine Einführung zu dieser Offenbarung. Also die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments. Und sie ist trotz all der schweren Gerichte und Nöte, die hier auch geschildert werden, ein Buch des Sieges und der Freude und ein Buch der Hoffnung für alle Gläubigen. Der Text ist meist so verschlüsselt, dass uns das Erkennen der Ereignisse schwer, ja oft auch unmöglich fällt. Wie ein chiffriertes Dokument ist es nur aus dem verständlich, der den Codeschlüssel besitzt. Und den hat im Moment halt mal von uns zumindest keiner. Die Bibel selbst liefert uns aber immer wieder einige Erkenntnisse. Wir können die Aussage der Bibel, vor allem die der Offenbarung, nicht mit Denken erfassen. Denn ihre Bilder, Symbole, Zahlen und Namen sind uns von Gott größtenteils noch verhüllt. Allein das Hören in der Stille auf ihn, wo er uns zeigt, was er uns sagen will, schließt uns den Text so weit auf, wie wir ihn jetzt schon verstehen sollen. Die Wurzel der Offenbarung liegt in allen Teilen der Bibel. Etwa 600 alttestamentliche Aussagen gibt es in den 404 Versen der Offenbarung, ohne dass je ein Zitat genannt wird. Allein in den prophetischen Worten des Alten Testaments erkennen wir vieles, was uns die Offenbarung verständlicher macht. Die Notwendigkeit der Verhüllung und das Einkleiden in Symbole ergibt sich wohl auch daraus, dass Gott weiß, dass der Mensch, der die ferne Zukunft klar vor Augen hat, oft falsch reagieren würde. Wenn wir sehen könnten, was alles auf uns zukommt, würden wir uns sicher die Kraft für die Zukunft, die nach den Worten der Offenbarung für viele so notvoll aussieht, schwinden. Es gibt also keinen klaren Blick und damit keine fahrplanmäßige Fixierung für das Ende der Menschheitsgeschichte und für den Weg bis dahin. Die Hauptpunkte, das Ziel, sind für uns aber alle klar erkennbar und nicht verschlüsselt. Das sind: Gott sitzt auf seinem Thron im Himmel und hat alles im Blick. Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist der von Gott eingesetzte Herrscher der Geschichte und der Endgeschichte. Jesus kommt, um das Werk der ganzen Schöpfung zu vollenden. Jesus ist nahe jedem Einzelnen. Und in der persönlichen Verbindung mit ihm lässt sich der Weg durch das Dunkel, so wie es sich heute das Weltgeschehen sich darstellt, getrost gehen. Jesus kommt, so steht es gleich dreimal im ersten Kapitel in den Versen 4, 7 und 8. Und das ist auch der Grundton aller anderen Kapitel, wie auch der Ereignisse, die uns in dieser einzigartigen, geheimnisvollen Schrift begegnen. Die Offenbarung ist also das Buch der endgültigen Zukunft, dem Vergehen alles Alten und dem Neuwerden dessen, das dann für immer bestehen wird. Gemeint ist auch hier nicht die Zukunft, auf die wir hier im Augenblick zugehen. Gemeint ist das auf uns Herzukommen Jesu Christi, zurück auf diese Erde, in das Leben der Menschen und was dabei und danach geschieht. Und es ist sicher, dass das geschehen wird. Jesus sagt es unter anderem im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 3 ganz klar: Ich gehe euch die Stätte zu bereiten und werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Darum kann sich die Gemeinde Jesu freuen, trotz aller Schwierigkeiten auf dem Weg, denn sie wird teilhaben an dem Sieg Jesu. Wann wurde die Offenbarung gegeben? Die Offenbarung wurde vor Ende des ersten Jahrhunderts gegeben und geschrieben. Es war gegen Ende der Regierungszeit Domitians, eines der grausamsten der römischen Kaiser, der von 81 bis 96 nach Christus regierte. Irenius, ein Kirchenvater, der in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts in Kleinasien lebte und später auch Bischof von Lyon war, schrieb in seiner Schrift gegen die Ketzer: Sie, die Offenbarung, ist ja nicht vor langer Zeit, sondern beinahe noch zu meiner Lebzeiten in Kleinasien gegen Ende der Regierung Domitians geschaut worden. Briefe anderer Zeugen berichten, dass die Offenbarung schon im Jahre 96 allgemein bekannt war. Die Offenbarung ist kein Werk, das aus dem Willen des Schreibers heraus entstanden ist. Es ist auch nicht eine Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Der Schreiber bekommt einfach den Auftrag, schreibe nieder alles, was er in Folge dir zeigt und gesagt hat. Da sehr vieles in unbekannten Symbolen eingebunden ist, fast nichts offen erkenntlich, reizt es natürlich auch sehr viele, die sich mit der Offenbarung beschäftigen, zu versuchen, sich vorzustellen, wie alles hier Niedergeschriebene geschehen und auch zu welcher Zeit das geschehen könnte. Wann Jesus wiederkommt mit den Wolken, genau wie es auch der Prophet Daniel sah, können wir gerade mal in Daniel 7,13 nachlesen. Also im Kapitel 7, Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Also Jesus wird auch nicht wiederkommen, so wie wir es jetzt kennen, vor 2000 Jahren. Er kommt nicht wieder in Windeln, unscheinbar, unbekannt, wie bei seiner Geburt als Menschensohn. Aber das Wie können wir uns nicht vorstellen und sollen es uns auch gar nicht. Gott lässt es nicht zu, aber der Widersacher bedrängt uns auch immer wieder und Gott prüft dabei unseren Glauben. Nahezu alle Stellen der Bibel haben nicht nur mit der Zukunft, sondern auch mit der Gegenwart zu tun. Und das zeigen auch in dem zweiten Kapitel und im dritten ganz klar die Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Wie ich vorhin schon sagte, kommen wir noch auf die zurück. Hier wird Ihnen ein Spiegel vorgehalten, gerade diesen Gemeinden, in dem Sie Ihr gegenwärtiges Leben sehen und, was auch ganz wichtig ist, wie Sie es noch ändern können. Das galt damals für die Gemeinden und gilt heute noch für uns. In der Gegenwart erweist sich, welche Zukunft wir haben werden. Denke ich, ist auch ganz wichtig, dass wir hier in der Gegenwart, wo wir jetzt in der Gegenwart leben, wissen, dass wir auf die Zukunft hinarbeiten. Und auch dann für uns schon die Entscheidung treffen, welcher Zug wir nehmen. Gehen wir zu Jesus oder zu Satan? Eine Zukunft endet im ewigen Tod nach dem Gericht oder die Zukunft mit Jesus in Herrlichkeit. Jesus hat uns lieb und es ist seine freimachende Liebe, die uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst. So steht es im ersten Kapitel in der Offenbarung, Vers 5 und 6. Es ist aber auch die von uns verpflichtende Liebe, die uns in den Gehorsam und in den Dienst ruft und auch bereit macht für den Kampf, der vor uns liegt. Was ist jetzt der Anlass für dieses Buch? Ganz sicher ist, Gott wollte, damit alle, die es lesen, für den Kampf mit dem Widersacher gestärkt werden. Und warum? Wegen der schon damals einsetzenden und heute noch bestehenden Verfolgung derer, die sich an Jesus halten. Seit Jesu Rückkehr zum Vater bis zu dieser Offenbarung waren inzwischen rund 60 Jahre vergangen. Es war viel geschehen in dieser Zeit. Das Evangelium war weit gewandert, fast überall gab es in der damals bekannten Welt Gemeinden, die innerhalb großen Gruppen Heiden wie auch orthodoxe Juden lebten. Sie alle machten den Christen das Leben schwer. Die Christen wurden verfolgt und auch getötet. Die Gründer und Lehrer der Gemeinden waren weitergezogen, gestorben oder auch ermordet worden. Stephanus war der erste Märtyrer. Kann man auch mal nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 6 und 7. Die Christen drohten, schwach zu werden unter dem Ansturm der Verfolger. So wollte Gott sich durch diese Offenbarung seinen Knechten, wir würden heute sagen, uns Menschen, die Gott lieben und an ihm festhalten, noch einmal zeigen und ihnen sagen: Es kommt ein Ende. Jesus wird wiederkommen als Herrscher über Leben und Tod, hier und in der Ewigkeit. Sie sollen ausharren in aller Drangsal, die noch kommen muss, über die, die sich nicht abkehren wollen vom alten Leben. Sie zu warnen: Seht, ich zeige euch in diesem Buch, was alle die treffen wird, die mich nicht anhören wollen, und wie es mit denen wird, die an ihm festhalten oder noch umkehren. Diese Offenbarung ist das letzte Wort, das er uns dazu sagen wird. Es ist das letzte Buch der Bibel und es wird nichts Schriftliches mehr folgen. Und wer überbringt uns nun diese Botschaft? Der Schreiber ist Johannes, der Knecht Gottes, der betagte Bischof der Gemeinde in Kleinasien. Zwei Zeitzeugen sind die Kirchenväter Irenäus und Justin. Letzterer starb auch als Märtyrer im Jahre 165 nach Christus. Kaiser Domitian hatte beschlossen, dass die Christen in seinem Reich zu verschwinden hätten. In Kleinasien wurden ihnen zunächst der Leiter genommen, in der Hoffnung, dass die Christen danach auseinanderlaufen würden. Johannes wurde auf die kleine Felseninsel Patmos, rund 100 Kilometer vom Festland entfernt, verbannt. Die Gemeinden aber hielten trotzdem am Glauben fest und mussten weiter unter der Unterdrückung leiden. Johannes leidete in der Ferne dann mit ihnen natürlich. Ja, eines Tages, so was ich jetzt auch gelesen habe, sonntags wäre es gewesen, hatte Johannes eine Vision. Dass es der Sonntag war, bezeugt der Kirchenvater Ignatius in einem Brief. Johannes hörte eine laute Stimme und ehe er sah, wer spricht, sagte sie ihm: Schreibe auf, was du jetzt alles sehen und hören wirst. Der Sprecher war, nach dem, wie es hier beschrieben ist, eindeutig Jesus Christus, der Erste und der Letzte, wie er selbst sagt. Johannes bekommt hier einen ganz konkreten Auftrag von Jesus und er führt ihn aus. Was er alles sieht und hört, ist dann in den folgenden 21 Kapiteln dieses Buches festgehalten. Johannes ist Empfangsantenne, Empfänger und Bote zugleich für die damaligen Gemeinden, wie auch für heute noch fast 2000 Jahre später die Gemeinden. Mit diesem Buch stärkt Jesus alle, die es lesen werden, und ermahnt die, die sich nicht ändern wollen. Was sieht nun jetzt Johannes in diesem ersten Kapitel? Als er sich der Stimme zuwendet, sieht er als erstes der vielen Bilder, die noch folgen werden, sieben goldene Leuchter und inmitten dieser Leuchter eine Gestalt wie ein Menschensohn sitzend auf einem Thron. Dieses Bild war den Menschen damals aus dem Kult für den römischen Kaiser bekannt. Inzwischen sind riesige steinerne Leuchter ausgegraben, von denen aus der Geschichte bekannt ist, dass in allen römischen Regionen zwischen solchen Leuchtern ein Bild des Kaisers aufgestellt war, das jeder, der vorüberging, anbeten musste. Zwischen den goldenen Leuchtern hier steht aber kein Bild eines irdischen Kaisers, sondern hier thront der lebendige Hohepriester Jesus Christus mit den Symbolen der Hoheit, weiße Haare, der Heiligkeit, durchdringenden leuchtenden Augen voller Herrlichkeit. Vor seinen Füßen zerschmilzt der Mensch wie Erz im Feuer und vor seiner starken Stimme, das Schwert im Mund, erschrickt Johannes. Die Leuchter sind die himmlischen Vertreter der sieben Gemeinden und die sieben Sterne sind die Gemeindevorsteher. In dem Bereich, dem Johannes als Bischof vorstand, gab es mehr als sieben Gemeinden. Jetzt kann man sich fragen, warum werden hier nur diese 7 Gemeinden genannt, die dann nachher auch namentlich erwähnt sind. Waren sie jetzt besser oder schlechter als die anderen? Nein, hier sind lediglich die 7 Eckgemeinden aufgeführt, die wie ein Halbkreis von Küste zu Küste alle anderen umfassen. 7 auch, weil es die biblische Vollzahl ist. Jede andere Gemeinde sollte sich auch da getroffen fühlen, wo ihr Spiegelbild auftaucht. Wir sind auch gemeint. Denn dieses Buch ist an jede Gemeinde gerichtet, damals wie heute. Jesus ist inmitten seiner großen Gemeinde, die sich aus zahlreichen kleineren und größeren Gemeinschaften zusammensetzt. Und deswegen ist es auch ein Irrtum zu glauben, dass man Jesus auch außerhalb seiner Gemeinde finden und mit ihm leben könnte. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus seinen Jüngern in Matthäus 18, Vers 20. Und das gilt für alle Zeit. Das Schwert in seinem Mund deutet auf die Kraft und die Macht hin, mit der er uns ruft und uns mit allem füllt, was wir brauchen. Ich bin da, sagt er, ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Sein Zuspruch an uns ist, auch im Blick auf das, was noch auf uns zukommen wird, fürchte dich nicht. Das waren die ersten Gedanken. Jetzt mal zu dem ersten Kapitel in der Offenbarung 2,1 bis 3,20 sind jetzt diese 7 Sendschreiben an die Gemeinden, wo wir vorhin schon mal aufgezählt hatten. Erstmal ein paar einleitende Worte zu diesen Sendschreiben, zu dem Aufbau der Sendschreiben. Diese Sendschreiben sind keine Briefe, die einzeln nur an die 7 Gemeinden gesandt wurden. Sie sind Botschaften Jesu, die als ein Hauptstück der Offenbarung gemeinsam mit dem gesamten Buch an die genannten, aber auch an alle anderen Gemeinden gerichtet sind, damals wie heute. Alle Botschaften haben einen völlig gleichförmigen Aufbau. Das ist erstens mal der Name des Empfängers. Besonders sind jetzt hier genannt die 7 Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und jede andere Gemeinde kann sich aber auch in der einen wie der anderen Botschaft wiederfinden. Zweitens der Verfasser. Es ist Jesus, der erhöhte Herr, der sich mit jeweils wechselnden Eigenschaften vorstellt, die ihn in Bezug auf das, was er den Gemeinden zu sagen hat, charakterisieren. Zum Beispiel in Ephesus das Beiwort 7 Sterne inmitten der Leuchter oder in Smyrna der Erste und der Letzte und so weiter. Was wir dann nachher noch lesen. Dann drittens die beurteilende Bestandsaufnahme des geistlichen Lebens mit Lob und Tadel an die Gemeinden. Den Gemeinden in Smyrna und Philadelphia wird nur Lob und der in Laodicea nur Tadel ausgesprochen. Die Gemeinde in Ephesus bekommt Lob und statt Tadel eine Warnung. Bei den anderen kommt beides vor. Viertens der Bußruf und Androhung des Gerichts. Die Gemeinden, die betroffen sind, sollen Buße tun. Bei Unbußfertigkeit kommt noch ein Drohwort hinzu. Und fünftens, vom Aufbau her, ist es der Weckruf und Siegerspruch. Jesus fordert ausdrücklich auf, an den Verheißungen des Evangeliums festzuhalten und nicht in Nachlässigkeit zu versinken. Jede Gemeinde bekommt ihren Siegerspruch, auch die mit der schlechtesten Beurteilung. Keiner braucht verloren zu gehen, jeder kann siegen. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Sendschreiben. Das erste geht an die Gemeinde in Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die erste Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Vielleicht noch zu dem Ausdruck oder zu dem Begriff Nikolaiten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Markus. Also dieser Begriff kommt in der Bibel auch nur hier in dem Vers 6 und 15 vor. Warum hasst Jesus sie? Es sind wohl Christen, die die Freiheit, die Jesus schenkt, missbrauchen, um an heidnischen Diensten teilzunehmen, wie Teilnahme an Essen von Götzenopferfleisch und Treiben von Unzucht. Der Gründer dieser Sekte könnte einer der gewählten Diakone gewesen sein. Kann man so aus der Apostelgeschichte ableiten. Nikolaus, ein Grieche, der sich wohl wieder von Jesus abwandte. Jetzt zu diesem Sendschreiben. Jesus erinnert daran, dass alles in seiner Hand ist, die Gemeinde wie ihre himmlischen und irdischen Vertreter. Hier die Leuchter und Sterne. Und dass ihre Leuchtkraft, ihre Ausstrahlung allein von ihm ist. Ich weiß alles über dich, sagt Jesus und zählt zum Beweis alles Lohnende auf, das sie betrifft. Ihre Arbeit, ihr Ausharren in der Verfolgung, wie auch auf sein Wiederkommen. Und dass sie nichts Böses in ihrer Mitte dulden, auch nicht die Bösen, die Lügner sind. Ein großes Lob. Aber dann noch ein tadelndes Wort. Sie haben die erste Liebe verlassen. Und das zählt bei Jesus so viel, dass er der Gemeinde sagen muss, denke daran, von welcher Höhe du gefallen bist. Was ist das jetzt nun, die erste Liebe? Sie ist die besondere Innigkeit und Verbundenheit und Dankbarkeit gegenüber Jesus, der zum neuen Leben befreit hat. Denken wir an den Tag, an dem wir Jesus seine Liebe erkannt und ihn voller Liebe und Freude angenommen haben. Diese erste Liebe ist in Ephesus nicht mehr lebendig, sie ist erkaltet. Die Liebe ist Pflicht geworden. Man hält zwar durch, lässt sich einsetzen und lässt auch nichts Böses an sich heran. Jesus aber will nicht die Pflicht, das Gewohnheitsmäßige tun, sondern die frische, begeisterte Liebe. Darum nun das ernste Mahnwort: Jesus wird den Leuchter von Ephesus von seiner Stelle stoßen, und das bedeutet, er wird die Gemeinde verstoßen, wenn sie nicht umkehrt. Etwas Lobendes hat er aber doch für sie. Sie hassen die Nikolaiten, so wie er selbst sie auch hasst. Zum Schluss der Siegesspruch: Jesus hat Hoffnung für die Gemeinde in Ephesus, wie er sie für alle hat. Wer auf Jesus hört und überwindet mit Freude, für den gibt es volle Gemeinschaft mit Gott durch Jesus, und er wird mit von dem Lebensbaum essen. Ein wichtiger Vers hier jetzt, einer der wichtigsten in diesem Schreiben. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe aufgegeben hast. Gedenke, wovon du gefallen bist. Jetzt das Sendschreiben an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Jesus sagt hier von sich, dass er der Erste und der Letzte ist, der tot war und lebendig wurde, dass also auf Karfreitag wirklich Ostern gefolgt ist. Das ist wegweisend zum Verständnis für das nun Folgende seiner Botschaft. Die Bestandsaufnahme enthält keinen Tadel, also nur Lob für gute Taten aus Glauben, keineswegs. Die Gemeinde hat nämlich nichts vorzuweisen. Sie ist nur da und erleidet das Tun anderer, zum Beispiel in der Verfolgung durch die jüdische Gemeinde. Jesu nennt seinen Volksgenossen hier eine Synagoge des Satans. Niemand wehrt sich. Die Gemeindeglieder sind, wie Paulus einmal im Römerbrief auch in Kapitel 8 sagte, geachtet wie die Schlachtschafe. Jesus sagt zu ihnen: Ich weiß um deine Trübsal, aber du bist reich. Er versteht die Gemeinde, verfolgt wie er, haben sein Leben und das dieser Menschen Gemeinsamkeiten. Nur die letzte große Einsamkeit ohne Gott am Kreuz brauchen sie nicht mehr zu durchgehen. Darum, so sagt er, bleibe treu im Leid, wenn es sein muss, auch bis zum Tod. Jesus will hier nicht nur die treue Pflichterfüllung, sondern ganze Treue. Die Zeit der Trübsal wird von Gott bestimmt und begrenzt. Jesus weiß, wie schwer die Gemeinde noch zu leiden haben wird. Der Merkspruch hier heißt: Halte durch alle Drangsal in Treue. Bei ihnen hier heißt es durchhalten, während es für Ephesus hieß: Zurück zur ersten Liebe. Der Siegesspruch unterstreicht: Wer durchhält, der wird siegen und den zweiten Tod im Endgericht nicht erleiden, denn er kommt ins ewige Leben bei Jesus. Auch hier so der wichtige Vers: Bleibe getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Bei dem Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamos und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiden festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Jesus macht hier der Gemeinde klar, dass sein Wort scharf und durchdringend ist wie ein Schwert. In der Bestandsaufnahme werden anders als bisher nicht die Menschen, sondern zunächst ihr Wohnort genannt. Dieser hat eine zweifach schlechte Lage für Christen. Sie wohnen, wo der Thron Satans steht. Sicherlich damit ist der gewaltige Altar des Zeus mit seinen riesigen Kultbetrieben hoch über der Stadt gemeint. Und der Satan selbst wohnt da, sagt Jesus, dort, wo der Märtyrer Antipas sein Leben ließ. Aber selbst bei dieser Lage hat Jesus ein großes Lob für die Gemeinde. Sie hält trotz all dieser Schwierigkeiten an Jesus fest. Sie lässt sich nicht von ihm abwendig machen. Dieses Lob gilt für vergangene Zeiten. Jetzt in der Ruhe lässt, wie so oft, wenn der Druck nachlässt, auch die Intensität des Lebens mit Jesus nach. Ich habe einiges wider dich, sagt Jesus und spricht einen Tadel über die Gemeinde aus. Weshalb? In der Ruhe des Friedens sind Teile der Gemeinde abgefallen, Christen, die sich an dem Rat Biliams halten und dazu noch der Lehre der Nikolaiden folgen. Jesus hasst diese Abtrünnigkeit, wie er auch die Verursacher hasst. Darum jetzt das Drohwort. Ändert euch, oder ich muss die Missetäter hart bekämpfen. Das heißt, Jesus wird sie richten. Dabei werden dann auch die treuen Betroffenen beschämt werden, weil sie dieses Treiben geduldet haben. Der Heilige Geist sagt Ja zu denen, die an Jesus festhalten, gleichzeitig aber auch Nein, weil sie nicht versucht haben, gegen den Abfall der anderen anzugehen. Jetzt hier die Frage, haben Sie noch eine Chance? Ja, jeder hat sie, der Jesus treu bleibt, mit allen Folgen. Jeder kann siegen bei Buße und Umkehr, auch diese Gemeinde. Es ist also möglich für Sie wie für alle, dass Sie den Siegeskranz erringen, um am Mahl in der vollkommenen Gemeinschaft mit Jesus teilzunehmen. Jeder, der siegt, wird dann auch, wie die Sieger einer Olympiade, ein Kennzeichen bekommen, dass sie gesiegt haben. Wie es hier jetzt beschrieben wird, ein Stein oder eine Tafel. Sie werden eine Tafel bekommen. Steintafel. Es ist ein Marmortäfelchen mit der Gravur des Namens der Stätte ihres Sieges. Hier wird der Name auf den Tafeln ein anderer, ein neuer Name sein, den nur Jesus und der Empfänger kennen wird. Hier der wichtige Vers: Du hältst fest an meinen Namen und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Das Sendschreiben jetzt an Thyatira. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Sein Beiwort hier, also Jesu Beiwort hier, ist Sohn Gottes. Jesus nennt sich selbst nur hier an dieser Stelle so. Er zeigt der Gemeinde hier seine Vollmacht und wie er mit dem Teil verfahren wird, der nicht aus seinem Abfall umkehrt. Er sieht alles, Symbol, die flammenden Augen, und er hat die Macht, alles zu vernichten, die glühenden Füße. Er ist der Richter der verführten Gemeinde. Bei der Bestandsaufnahme zeigt Jesus, dass er die Gemeinde und ihre Werke kennt. Den treuen Teil lobt er sehr, denn dieser ist größer als bei den anderen und er wird noch wachsen. Liebe, Treue und Dienst werden noch größer. Denen in Ephesus musste Jesus sagen, kehrt zurück. Hier aber werden mehr wirken als bisher. Aber ohne Anklage geht es auch hier nicht. Jesus beklagt und tadelt die Gemeinden, dass sie nicht gegen die Frau vorgehen, die unter Lügenprophetie der Gemeinde zur Unzucht verführen will und bei einem Teil auch Erfolg hat. Es ist der gleiche Tatbestand wie der durch Biliams Rat, nur noch größer, weil hier die Unzucht gleich an die erste Stelle tritt. Jesus nennt die Frau Isabel einen Namen, den jeder aus dem Alten Testament kannte. Aus Handschriften kann man folgern, dass es vielleicht die Frau des Gemeindevorstehers gewesen ist und dass daraus wohl auch ihr großer Einfluss kam. Sie hatte große Redegewalt, konnte aber nicht alle verführen. Die in wirklicher Nachfolge leben, lobt Jesus, mahnt sie aber auch, die Verführung nicht hinzunehmen, sondern dagegen anzukämpfen. Jesus Drohwort sagt der Frau, dass er ihm jemals Frist zur Umkehr gegeben habe. Und wenn sie nun nicht umkehrt, soll sie, ihre Kinder und alle, die sie zum Abfall verführt, gerichtet und getötet werden. Aber noch wartet Jesus auf Umkehr und er wird wieder aufnehmen, alle, die Buße tun. Jesus mahnt hiermit nicht nur diese Gemeinde, sondern alle anderen auch. Und das gilt wie alles auch heute noch. Die Gemeindeglieder, die ihm treu nachfolgen, tröstet Jesus. Ihnen soll keine weitere Last auferlegt werden. Sie tragen genug an dem Verhalten der Abgefallenen. Nur treu sollen sie bleiben. Der Siegesspruch gilt denen, die bis ans Ende durchhalten. Die Siegenden sollen Vollmacht bekommen über die Völker und mit eisernem Stabe teilhaben an Jesu Regierung, wie auch am Zorngericht Gottes am Ende der Geschichte. Auch uns wird damit gezeigt, wie es sein wird, wenn wir an Jesus festhalten. Auch hier der wichtige Vers: Was ihr habt, haltet fest, bis dass ich komme, sagt Jesus. Hier ist das Sendschreiben an Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus stellt sich hier mit der Fülle des Geistes Gottes der Gemeinde vor, die sieben Geister. Die Bestandsaufnahme ergibt ein trauriges Bild. Sardes hat den Namen einer lebendigen Gemeinde. Jesus aber sieht hinter den Betrieb eines anscheinend regen Lebens und stellt fest, du bist tot. Ein furchtbares Wort, das nur dadurch erträglich wird, weil es noch zu Lebzeiten der Gemeindeglieder gesprochen ist. Jesus gibt keinen, auch den nicht, der jetzt toten Geistes ist, verloren. Darum ruft er der Gemeinde zu, werde wach und fange an, die zu stärken, die einschlafen. Die Gemeinde hat so viel empfangen, soll das vergebens gewesen sein? Jetzt ist ihr Leben nur Täuschung, alles dreht sich bei ihr nur um sich selbst. Es fehlt jede Hingabe zu Jesus und zum Nächsten. Das sollte auch uns aufmerksam machen, unser Leben zu überprüfen. Eins ist hier erstaunlich, dass der Satan da nicht auch mitmischt. Ja, aber hier mischt er nicht mit, er braucht ja auch gar nicht mehr mitzumischen, denn die Gemeinde ist tot und gehört ihm sowieso schon in diesem Zustand an. Darum der Mahnruf Jesu, werde wach und tue Buße. Wenn nicht, werde ich überraschend kommen, aber nicht als Freund. Von den wenigen Treuen sagt er, und die gibt es auch in einer toten Gemeinde, ihr seid würdig, mit mir zu wandeln und mit mir zu siegen. Ich werde euch nicht aus dem Buche des Lebens auslöschen. Auch hier wiederum der wichtige Vers, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Jetzt kommt schon das sechste Sendschreiben, dann habt ihr es ja schon bald geschafft. Das Sendschreiben an Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, haltet fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, der Wahrhaftige, hat den Hauptschlüssel, der alle Türen öffnet und verschließt. Niemand anders kann das machen. Hier die Bestandsaufnahme. Diese Gemeinde verdient, wie Smyrna, kein Tadel. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Gemeinde hier nicht unter heidnischer Verfolgung zu leiden hat, sondern nur unter der Verfolgung durch die Judenschaft, die Jesus deshalb auch hier als Synagoge des Satans bezeichnet. Jesus hat aufgeschlossen und die Juden wollen die Gemeinde aussperren, ihr den Zugang zu Gott absprechen. Er bekundet ihr aber sein Vertrauen. Sie wird jetzt und zukünftig Zugang zu ihm und allem, was er hat, haben. Diese kleine Gemeinde, kleine Kraft, sagt Jesus von ihr, mit ihrer geringen Möglichkeiten wird bestehen bleiben. Und nicht nur das, sie wird wachsen durch die, die sie jetzt verfolgen und bedrängen. Also hier, in diesem speziellen Falle in Philadelphia von den Juden. Ihr Trostwort: Jesus sieht die schwere Prüfung, die auf die Christenheit zukommen wird, und sagt: Meine Hände werden über dieser Gemeinde und über allen, die treu halten, bleiben und sie bewahren. Ein Mahnwort dazu: Haltet nur daran fest, was ihr habt. Nur wer jetzt durchhält durch alle Drangsal, wird auch den Siegeskranz bekommen. Und der Siegesspruch hier: Der Sieger wird sein, ein Pfeiler im Tempel. Und das ist jetzt bildhaft gemeint, denn im neuen Himmel wird es keine Tempel mehr geben. Der Sieger wird eine Säule des Durchhaltens unter der Hand Jesus sein. Hier der wichtige Vers: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Jetzt noch das Sendschreiben an Laodicea und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest! Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutert Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er wird mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinden sagt, den Gemeinden sagt. Jesus stellt sich aus dreifacher Sicht vor. Er ist der Amen, das heißt, einer der Namen Gottes. Er ist der wahrhaftige Zeuge, denn er hat durch sein Blut die Befreiung bezeugt. Und er ist der Erste, das heißt, er ist mit dem Vater der Schöpfer aller Dinge. Alle drei Bezeichnungen haben für diese Gemeinde eine tiefe Bedeutung, denn hier ist eine Gemeinde, die nichts so nötig hat, wie neu evangelisiert zu werden. Die Bestandsaufnahme behandelt die Gemeinde als Block. Das sind keine übrigen, wie in Thyatira, oder etliche wie in Sardis. Hier ist niemand, der treu ist. Hier ist keiner heiß in der Liebe, noch kalt in der Ablehnung, sondern lau in seinem ganzen geistlichen Leben. Träger Dienst, plapperndes Gebet, nachlässige Seelsorge. Nicht nur Jesus weiß das, der Satan weiß es genauso. Darum lässt er sie auch in Ruhe, diese Gemeinde. Hier gibt es keine Verfolgung oder Verführung. Alles ist intakt und alles findet auch statt. Stolz stellen sie fest, wir sind reich, wir brauchen nichts. Die ganze Gemeinde, jedes einzelne Glied in ihr ist sich selbst genug. Bei den anderen Gemeinden sagt Jesus, ich habe etwas wider dich. Hier aber, du bist mir widerlich, ich möchte dich ausspucken. Und trotz allem, er lässt auch diese Gemeinde nicht los, sondern gibt ihr Ratschläge. Achte doch nicht auf das, was andere dir anbieten. Sie sind Händler und du musst bezahlen. Nimm von mir. Von mir erhältst du alles, was du wirklich zu deinem Heil brauchst, ganz umsonst. Jesus zählt dann auf, was sie nötig brauchen. Echten Glauben und Vergebung. Das sind das Gold und die weißen Kleider und dazu die Salbe zur Erkenntnis der Sünde und Jesu Güte. Seine Mahnung: Eifer, lass der Lauheit folgen. Tue Buße, ich stehe doch vor der Tür und warte, dass du mich einlässt. Obwohl er den Hauptschlüssel hat, das Öffnen müssen die Menschen selbst tun. Aber selbst hier gibt es einen Siegesspruch. Wenn auch jetzt noch größte Schuld da ist, auch diese Gemeinde kann noch siegen. Jesus verspricht jedem, der siegt, die höchste Verheißung. Er soll mit ihm auf seinem Thron sitzen. Hier der wichtige Vers: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet die Tür, zu dem werde ich eingehen. Das waren jetzt die 7 Sendschreiben noch dazu. Es war wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Was mich halt so angesprochen hat, gerade auch in diesen 7 Sendschreiben, ist, dass man ja sich, wenn man so jetzt so sein Leben mal so Revue passieren lässt schon, was man so auch mit Jesus erlebt hat und auch in Gemeinden, wie man selbst auch mit Jesus lebt, mal mehr, mal weniger, erkennt man sich doch sehr oft in verschiedenen Punkten, auch was jetzt gerade diese Gemeinden betrifft. Und ich denke auch für uns, für diese Gemeinde und für alle anderen Gemeinden, ist es wichtig, auch immer wieder daran zu denken, dass Jesus wirklich mit uns leben möchte und auch jeden Einzelnen immer wieder auch anfragt: Wie lebst du im Moment und wie und was kann ich vielleicht verbessern? Und auch gerade die Offenbarung, also ich finde es ein sehr interessantes Buch, auch wenn es ja schon sehr schwierige Kapitel auch gibt, das waren ja noch eher die leichteren, aber ich denke, es ist ein Buch, das man auch immer wieder mal lesen kann oder auch muss, weil einfach der Zuspruch, den Jesus auch hier drin gibt, also für mich zumindest, sehr erfrischend auch ist. Weil diese Offenbarung, früher habe ich mir so gedacht, die Offenbarung ist so ein Buch, da ist dann halt das Weltende und es ist irgendwo für die Menschheit schlimm, wenn alles das eintrifft. Aber ich denke, wir, die an Jesus glauben, wir dürfen uns auf diese Zeit freuen. Das war's zu diesem 1., 2. und 3. Kapitel der Offenbarung, was ich euch erzählen wollte. Dann würde ich noch gern mit uns beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du ja so groß und so wunderbar bist und ja, dass all das, was in der Offenbarung, was wir jetzt auch gehört haben in diesen Sendschreiben, dass das auch Dinge sind, die uns betrifft und dass wir auch da uns, jeden Einzelnen von uns selber darüber nachdenken können und dürfen. Und ich finde es auch einfach super, dass wir auch da wieder umkehren können und dass wir jetzt noch zu Lebzeiten diese Möglichkeit haben. Ja, Herr, danke, dass du uns diese Möglichkeit geschenkt hast, auch der Seelsorge, und dass wir auch immer wieder neu unsere Dinge, die uns belasten, auch nehmen kannst. Danke für deine große Güte und für das Wort, das du uns gibst. Lass uns jeden Einzelnen und auch als Gemeinde und auch die anderen Gemeinden an dir festhalten und dass wir wirklich so ein lebendiges Wasser werden, das auch andere Menschen anspricht, auch andere Menschen ausfüllt. Ich danke dir für deine große Liebe, die du uns jeden Tag neu erweist. Amen.